SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Dafür kämpfen viele Menschen im Iran seit gut 4 Wochen und riskieren dabei ihr Leben. Sie sind schon lange wütend auf ihr Regime. Doch der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines vermeintlich falsch sitzenden Kopftuchs inhaftiert worden war, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Seitdem gibt es in vielen iranischen Städten täglich Demonstrationen. Aber nicht nur dort, auch in Stuttgart gehen Iranerinnen und Iraner wie auch Deutsche auf die Straße, um ihre Solidarität zu zeigen. Leonore Kratz hat mit ihnen gesprochen.
Frau, Leben, Freiheit, rufen die Demonstranten in der Stuttgarter Innenstadt. Seit dem Tod von Mahsa Amini Mitte September kommen jede Woche mehrere hundert zusammen und zeigen Solidarität mit den Menschen im Iran. Viele haben Verwandte dort und machen sich Sorgen um sie. So wie Nayges, eine junge Frau mit pink geschminkten Lippen. Ihre kleine Schwester wurde auf einer Demo in Teheran verhaftet.
Jetzt ist momentan meine kleine Schwester, sie ist 16 Jahre alt und sie ist schon auch gehaftet in Iran, in Teheran, weil sie war auf der Straße und wollte schon nur Freiheiten und so. Und niemand ist dabei und niemand hilft dabei. Ich versuche irgendwie, dass die auch hören, die sind nicht alleine und wir können gar nicht machen, aber wir können die Stimme von dir sein hierher.
Seit über einem Monat gehen Iranerinnen und Iraner jeden Tag auf die Straße und riskieren dabei ihr Leben. Täglich werden Demonstranten verhaftet oder sterben in den Gefängnissen, so wie jüngst bei dem Brand im Teheraner Evin-Gefängnis. Im Iran wurde schon öfter protestiert, auch gegen das Regime. Doch diesmal ist es anders. Ob Schülerinnen, Studierende, Wissenschaftlerinnen oder Arbeiter, die Unterstützung der Proteste geht durch alle Schichten, sagt auch die Stuttgarter Demonstrantin Shabu.
Weil die Leute in Iran sind alle in einer Stimme, sind alle mit Frauen, das ist sehr gut. Damals war nicht so. Sind nicht nur Frauen, sind Männer auch dabei.
Bella Ciao singen die Demonstrierenden in Stuttgart. Viele schwenken grün-weiß-rote persische Flaggen. Sadek Kodai ist einer der Organisatoren. Er lebt mit seiner Familie in Ludwigsburg. Bei den Protesten, sagt er, geht es längst nicht mehr nur um den Hijab, die islamische Kopfbedeckung. Es geht um Menschenrechte und um ein freies Leben für die Iranerinnen und Iraner.
Sie können nicht frei denken, sie können nicht frei eine normale Buch lesen. Die Männer auch konnten nicht zum Beispiel mit kurzer Hose rauskommen. Die Frauen konnten nicht Fahrrad fahren, weil das alles verboten ist. Konnten nicht ohne Hijab auf der Straße laufen.
Mit den Demos in Stuttgart wollen die Organisatoren den Forderungen im Iran Gehör verschaffen. Sie hoffen auf mehr Unterstützung durch die Bundesregierung. Und ob in Deutschland oder im Iran, die Demonstrierenden haben große Hoffnung, dass es diesmal einen Regimewechsel geben wird, sagt dieser Familienvater.
Alleine wenn auch die Regime oder die Regierung nicht im nächsten Tag oder in den nächsten Wochen, Monaten abgestürzt wird. Iran wird nie wieder dieselbe Gesellschaft wie vor einem Monat. Es wird nie wieder zurückgehen. Also die Menschen haben verstanden, die müssen widerstehen, die müssen einfach gegenkämpfen. Und das ist, was man schon gelernt hat.
Sagt ein Demonstrant in Stuttgart über die Proteste im Iran. In Berlin sind gestern rund 80.000 Menschen auf die Straße gegangen, um sich zu solidarisieren. Was das bedeutet, habe ich mit meinem Kollegen Ulrich Pick besprochen. Er war mehrere Jahre Iran-Korrespondent und beobachtet jetzt von hier aus die Situation im Land. Uli, es hat im Iran in den letzten Jahren ja immer wieder Protestwellen gegeben. Was ist an der aktuellen denn anders?
Es gibt einige Faktoren, die mitteilen, dass das noch größer angelegt ist. Es gibt Demonstrationen in allen 31 Provinzen des Landes. Das gab es bislang noch nicht. Es machen alle sozialen Schichten mit. Beispielsweise auch im Süden, im armen Süden Teherans, wo eigentlich die Anhänger des Regimes wohnen. Und auch alle Ethnien machen mit. Also nicht nur Perser oder Kurden, weil Mahsa Amini war ja Kurdin, sondern auch Belutschen, Türken und Araber. Hinzu kommen einige Faktoren, die man auf jeden Fall im Auge halten sollte, nämlich dass es Streiks in der petrochemischen Industrie gibt, auch in der Stahlindustrie, und dass die Basaris, also diejenigen, die die Basare organisieren, schon in den Ausstand getreten sind. Gerade die letzten Faktoren bildeten bei der Islamischen Revolution 1979 ganz entscheidende Faktoren.
Nun hat der Tod der jungen Amini ja erstmal Frauen auf die Straße gebracht, die sich ja auch schon davor schon mit einzelnen Protestaktionen gegen den Kopftuchzwang im Iran gewehrt hatten. Erst dann haben sich die Männer angeschlossen. Wie bedrohlich ist es denn für ein Regime, dass Frauen die meisten Freiheiten und Rechte verweigert, wenn ausgerechnet die sich gar nichts mehr sagen lassen und sich mit aller Kraft auflehnen?
Naja, erstmal, die Frauen bilden die Hälfte der Gesellschaft und es machen verdammt viele mit. Da ist natürlich eine ganz große Wut. Frauen sind in Iran aufgrund des dortigen Scharia-Rechtes Personen zweiter Klasse. Sie haben nicht so viele Rechte wie Männer, sowohl bei der Scheidung als auch bei der Kindererziehung, bei Gericht. Sehr interessant ist, sie werden von vielen, vielen Männern unterstützt. Da ist eine Mehrheit.
Für viele Iranerinnen scheint ja das Kopftuch in erster Linie ein Unterdrückungssymbol zu sein, aber es wird ja auch als Symbol für muslimische Frömmigkeit ausgegeben. Inwiefern richten sich die Proteste denn letztlich gegen den Islam?
Ich würde es mal so sagen, sie richten sich gegen die Politik des Irans. Aber in Iran sind Politik und Religion eine Einheit. Das ganze Land nennt sich Islamische Republik. In dieser Islamischen Republik gibt es jetzt seit 43 Jahren eine repressive Politik im Namen des Islams. Also richten sich natürlich auch diese Proteste eigentlich gegen den Islam. In keinem Land des Nahen Ostens sind die Moscheen so leer wie in Iran, weil dort wirklich der Teufel im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Beelzebub ausgetrieben wurde. Und eines von den drei konstitutiven Elementen dieser Islamischen Republik, nämlich dem Protest gegen USA und Israel, dann die theologische Regierung und dem Kopftuch. Dieses Kopftuch ist das Schlüsselsymbol für all die Proteste. Es geht sozusagen hier ums Ganze.
Nun wollen die Demonstrierenden ein Ende des Mullah-Regimes. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es wirklich einen Systemwechsel gibt?
Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Wir müssen natürlich im Auge behalten, dass das Regime wichtige Faktoren auf seiner Seite hat. Das Geld, die Waffen und drittens ganz brutale Mitläufer. Sie haben übrigens bei Protesten auch Strafgefangene eingesetzt. So gesehen müssen wir ganz vorsichtig sein. Und ein Nachteil natürlich ist, dass die Protestbewegung niemanden an ihrer Spitze hat. Das heißt also, wenn das Regime fällt, weiß man nicht, wer an seine Stelle tritt.
Nehmen wir mal an, das Regime würde tatsächlich fallen. Welche Auswirkungen hätte denn das auch international?
Ja, ich denke, die Frage des politischen Islams wird aufgeworfen. Iran war 1979 sozusagen Vorbild für die ganze islamistische Bewegung. Davon haben viele in arabischen Ländern profitiert. Ich denke da an Ägypten, ich denke da an Palästina, an Algerien beispielsweise, wo der Slogan 1990 hieß, der Islam ist die Lösung. Diese Diskussionen kommen wieder auf. Was kann man politisch mit dem Islam anfangen? Ist er nicht letztendlich repressiv? So gesehen ist die ganze Diskussion, wenn denn das Regime fällt, wie beim Mauerfall in Berlin. Da gab es ja auch die Diskussion um den Sozialismus. Ist der Sozialismus wirklich eine gute Gesellschaftsform? Diese Diskussion wird weitergehen auf der Ebene des Islams.
Einschätzungen von meinem Kollegen Ulrich Pick waren das zum Aufstand im Iran. Sein künstlerisches Werk ist herausragend, fand die Jury und hat dem ukrainischen Schriftsteller Sergei Schadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels zugesprochen. Heute Vormittag erhält er ihn bei der Frankfurter Buchmesse. Doch Schadans Literatur ist nicht der einzige Grund für die Auszeichnung. Ebenso preiswürdig sei seine humanitäre Haltung, mit der er den Menschen im Krieg helfe und damit sein Leben riskiere. Nadine Kreuztaler berichtet.
Sergei Schadan strahlt Ruhe aus, aber in ihm drin sieht es anders aus. Normalerweise ist er ständig am Handy und verfolgt die Nachrichten aus der Ukraine und seinem Wohnort Kharkiv.
Jetzt sitzen wir hier und ich konnte eine ganze Weile keine Nachrichten mehr sehen. Dabei fühle ich mich ziemlich unwohl. Ich weiß, dass Kharkiv in der Nacht wieder beschossen wurde und dabei ein Betriebsgelände getroffen wurde. Es ist unmöglich, sich davon freizumachen und hier einfach das Leben auf der Frankfurter Buchmesse zu genießen. Trotzdem ist es gut, dass wir hier zusammenkommen. Ich spüre eine große Unterstützung von der deutschen Gesellschaft und den anderen Europäern.
Ukraine, die Krieg,
Serhii Jadan ist gerade überall auf dieser Buchmesse. Er sitzt auf vielen Bühnen, führt Gespräche. Am Abend gibt er gemeinsam mit dem Musiker Juri Gursi ein Konzert. Er ist umtriebig, absolviert ein unglaubliches Pensum. Schon vor der Buchmesse hat Jadan mit seiner Punkband in Deutschland gespielt. Unterwegs hat er Spenden gesammelt für die ukrainische Armee. Zwischendurch war er wieder in Kharkiv. Dort versorgt er mit Freunden Bedürftige und Ausgebombte. Er verstehe sich zwar in erster Linie als Schriftsteller, aber für ihn sei es schon immer ganz normal gewesen, gleichzeitig auch Aktivist zu sein.
Ich verstehe die Literatur heute als eine sozial engagierte Literatur. Einfach nur ein Schriftsteller zu sein, mit den Lesern zu sprechen, ohne eine klare Haltung einzunehmen, das erscheint mir heute ein unvorstellbarer Luxus zu sein.
Auch dafür, für sein Wirken, nicht nur für sein Werk, wird der 48-Jährige mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sein aktuelles Buch, Der Himmel über Kharkiv, ist eine Art Kriegstagebuch, gesammelte Facebook-Posts und Twitter-Nachrichten des Schriftstelleraktivisten. Darin finden sich auch Worte wie diese: Die Russen sind Barbaren, die Russen sind Verbrecher. Wie passt das zum Friedenspreis?
Das Buch handelt weniger vom Hass als mehr von der Liebe zu den Menschen in Kharkiv. Aber stellen Sie sich vor, Sie sehen auf der Straße plötzlich einen Toten, einen Menschen, den Sie kannten, getötet von einer russischen Rakete. Dann ist es ganz schwierig, politisch korrekte Worte zu finden. Ich glaube nicht, dass sich die Ukrainer heute für ihre Emotionen entschuldigen sollten. Aber ich verstehe auch ganz gut, dass die Öffentlichkeit im Westen diese Emotionen nicht ganz verstehen kann.
Die Journalisten
Serhii Jadan versucht weiter zu schreiben. Auch wenn es noch dauert, sagt er, bis er das, was er gerade erlebt, zu Literatur verarbeiten könne. Der Krieg eigne sich nicht als literarisches Material. Im Moment sei es einfach nur wichtig, zu überleben.
Ein rollschuhfahrender Hase, der statt Möhren das Tanzen liebt, ein kleines Mädchen, das Fußballprofi werden will und ein Junge, der seine Migrationsgeschichte erzählt. Drei von vielen Beispielen für diverse Kinderbücher, die die Welt in ihrer ganzen Vielfalt abbilden möchten. Sie standen am Mittwoch bei einer Fachtagung der Frankfurter Buchmesse im Mittelpunkt. Anlass für Johannes Köhler, in einem Stuttgarter Buchladen nachzufragen, was dieses Genre eigentlich auszeichnet.
Ich mag es, und es geht um einen Räuber. Potzenplatz?
Ja! Mutter Nina und die 5-jährige Tochter Ida schmökern gerne im Buchladen Buchstäbchen, einem Buchladen im Stuttgarter Westen. Nicht zuletzt wegen des Angebots an diversen Büchern, wie beispielsweise ein Buch mit dem Titel Furzi-Pups.
Und zwar geht es um einen Drachen, der leider nicht wie alle anderen Feuer speien kann, obwohl er sich doch so Mühe gibt. Und jedes Mal, wenn er es versucht, dann muss er nicht Feuer speien, sondern pupsen. Und es ist ein ganz tolles Buch, weil es darum geht, dass es auch völlig okay ist, auch mal anders zu sein und nicht wie alle anderen das Gleiche zu machen.
Tochter Ida findet das Buch nicht so gut, aber nicht wegen des Themas.
Ich finde, das war eine Babygeschichte.
Sie interessiert sich momentan mehr für Meerjungfrauen. Die Buchhandlung Buchstäbchen hat auch ein Bilderbuch mit dem Titel Julian ist eine Meerjungfrau. Die schlicht kolorierten Skizzen zeigen einen schwarzen Jungen, der bei einer Fahrt in der U-Bahn seine Vorliebe für Meerjungfrauen entdeckt. Zu Hause angekommen, schminkt er sich die Lippen, dekoriert sein Haar mit Farn und umhüllt seinen Körper mit einem gelben Vorhang, um ganz zur Nixe zu werden. Bücher wie diese werden immer mehr nachgefragt, stellt die Inhaberin Miriam Kunz fest.
Wir haben viele Kunden, die täglich hereinkommen und explizit nach diversen Kinderbüchern fragen. Und wir sind eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Angebot der Entwicklung. Was man natürlich spürt, ist, dass die Verunsicherung auch da ist und dass auch noch nicht alle Aspekte der Diversität, würde ich sagen, gleichberechtigt abgebildet werden.
Es sind 100 Kinder.
Stammkunde Johannes Dudel sieht die aktuelle Entwicklung als Möglichkeit, seinen zwei kleinen Söhnen Berührungsängste im Umgang mit Menschen zu nehmen, aber auch mit Rollenbildern zu brechen.
Wenn man diese klassischen alten Bücher hat, welche Berufe macht wer? Du hast 10 Berufe, von den 10 Berufen ist ein einziger weiblich. Da finde ich die Bewegung schön, dass es eben dahin geht, dass es keine Rolle mehr spielt, welches Geschlecht.
Das ist auch das Ziel der Autorin Tanja Witte. Die Frankfurter Buchmesse hatte sie eingeladen, um über den Umgang mit dem Thema Diversität in Kinder- und Jugendbüchern zu sprechen. Sie beobachtet, dass viele Protagonisten immer noch einer gewissen Normschönheit folgen und fordert ein stärkeres Umdenken.
Dass Dinge thematisiert werden wie Armut,
wie Klasse, wie natürlich Gender Diversity, was ja vielleicht das ist, was den Menschen als allererstes einfällt. Aber es ist halt viel mehr als das. Es geht ja auch um Menschen mit einer Behinderung, um Alter, um Körperformen.
Ihrer Einschätzung nach sind die Autoren da, die über solche Themen schreiben. Jetzt müssen sich nur noch die Verlage trauen. Tanja Witte hofft, dass Anlässe wie die Frankfurter Buchmesse zu einem Umdenken führen.
Sie werden wütend, wenn sie Masken tragen sollen, reagieren genervt, wenn andere gendern und gehen an die Decke, wenn sie besonders umweltbelastende Autos abstoßen müssen. Es gibt immer mehr Leute, die es gar nicht einsehen, wenn ihre Freiheit eingeschränkt wird, auch wenn die Gründe dafür dem Gemeinwohl dienen. Das hat Caroline Amlinger und Oliver Nachtweil, die an der Universität Basel Soziologie lehren, so zu denken gegeben, dass sie die Ursachen untersuchten. Die Ergebnisse haben sie vor ein paar Tagen in einem Buch veröffentlicht, das auf der Frankfurter Buchmesse gerade für große Aufmerksamkeit sorgt. Vor der Sendung konnte ich Caroline Amlinger sprechen. Frau Amlinger, dass sich Menschen über Einschränkungen ärgern, ist ja nachvollziehbar. Aber Sie behaupten mit Ihrem Buchtitel Gekränkte Freiheit, dass es da nicht nur um Ärger geht, sondern um Kränkung. Wie kommen Sie da drauf?
Ja, also wir haben ja mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Menschen, die dann eben beispielsweise während der Corona-Pandemie dann gegen die staatlichen Maßnahmen auf die Straße gegangen sind oder eben im Zuge der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 beschlossen, die AfD zu wählen. Eben diese Personen wählen sich gegenüber einer Vielzahl von Regeln, Vorschriften und Verboten eingeschnürt. Die hat eben der Staat ersonnen oder der Mainstream oder neuerdings auch die linken Woken. Das heißt, hier ist sozusagen ein absolutes Freiheitsverständnis, das dann gegen andere vorgetragen wird, worin sich die Personen dann absolut gekränkt fühlen, sobald sie eben mit Beschränkungen oder Hemmnissen konfrontiert werden.
Nun findet ja wohl jeder und jede uneingeschränkte Freiheit gut. Nur verstehen ja die meisten, dass es auf Kosten anderer, der Gesundheit oder der Umwelt geht, wenn wir rücksichtslos jedes Bedürfnis ausleben. Warum wollen das immer weniger Menschen wahrhaben, obwohl es ihnen ja an Bildung offensichtlich gar nicht fehlt?
Also wir lesen sozusagen diese gekränkte Freiheit als einen Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels. Das heißt, dass die Selbstbestimmung nicht mehr in Abgleich mit anderen, mit der Gesellschaft gedacht wird, sondern in Konkurrenz zum anderen. Das heißt, wir müssen erfolgreich sein. Und dadurch kommt es eben zu einem sehr negativen Freiheitsverständnis, das nicht mit der Gesellschaft gedacht wird, sondern gegen die Gesellschaft.
Sie haben diese Haltung ja weniger bei Menschen gefunden, die sich als weit rechts betrachten, sondern eher als Menschen, die aus der liberalen Ecke kommen oder sogar aus der linken Ecke, denen doch soziale Gerechtigkeit mal ganz wichtig war. Wie kommt es denn, dass Sie das Gemeinwohl heute gar nicht mehr interessiert?
Ja, das war eben auch eine Frage, die uns sehr beschäftigt hat und die uns zu Beginn eben auch irritiert hat, dass sich bei den Personen auch eine politische Wende vollzogen hat, dass eben aus den zentralen Werten der liberalen und progressiven Bewegungen, die ja immer für Solidarität und für eine soziale Öffnung plädieren, dass sich das nun ins Gegenteil verkehrt, ne? Dass das nun Menschen sind, die sich abschließen möchten gegenüber Migrantinnen beispielsweise. Und wir interpretieren das als Wandel auch von sozialen Protestbewegungen. Das heißt, dass ehemalige Formen auch von traditioneller Vergemeinschaftung in der Arbeiterbewegung, das wird alles brüchig. Und stattdessen wird der Protest sehr viel individualistischer. Man kann mit dem ganzen Unmut, mit dem Groll, den man so haben kann gegenüber der Welt, da gibt es nicht mehr diese Kompensationsfunktion in politischen Vereinen, aber auch in Kirchen. Und dadurch bezieht man sozusagen das stärker auf sich und wendet sich dann eben auch gegen Minderheiten, beispielsweise gegen Migrantinnen.
Hat das mit einer gewissen Frustration von ehemals liberalen oder linken Menschen zu tun, dass sie ihre gesellschaftlichen Ziele nicht umsetzen konnten und sich jetzt zurückziehen, so nach dem Motto, macht, was ihr wollt, aber lasst mich wenigstens uneingeschränkt so leben, wie ich will?
Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie da stellen. Ich glaube, dass man das gar nicht so pauschal beantworten kann. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Personen, mit denen wir gesprochen haben, in ihrer Biografie Brüche aufweisen. Es waren oftmals Menschen, die zum ersten Mal dann innerhalb der Familie einen Beruf einnehmen konnten, der sehr stark mit Selbstverwirklichung verbunden war, die sich emanzipiert haben von dem konservativen Elternhaus. Aber letztlich konnten sie das dann nicht erfüllen. Oftmals waren das Menschen mit Abstiegserfahrungen, die arbeitslos geworden sind. Und hier ist natürlich ganz klar, dass da einfach eine äußere Beschränkung dann vorhanden ist, die die Menschen sehr existenziell einschränkt.
Sagt die Soziologin Caroline Amlinger. Das Buch, das sie mit ihrem Kollegen Oliver Nachtwey geschrieben hat, heißt »Gekränkte Freiheit – Aspekte eines libertären Autoritarismus«, ist bei Surkamp erschienen und kostet 28 Euro in der Buchversion und knapp 24 Euro als E-Book. Wenn Steine sprechen könnten, hätte der Mainzer Dom viel zu erzählen. Was genau, wissen die Steinmetze und Metzinnen der Dombauhütte. Sie arbeiten tagtäglich daran, das imposante Gemäuer mit seinen Figuren und Fresken zu erhalten. Praktisch heißt das allerdings bei jedem Wetter rauf auf die Gerüste, die sich immer um irgendeinen Teil des Doms schlängeln. Jens Alinia hat die Steinmetzmeisterin an ihren ungewöhnlichen Arbeitsplatz begleitet.
Wir steigen jetzt gleich in den Bauaufzug und fahren hoch aufs Gerüst vom Mainzer Dom.
Also Höhenangst hat sie schon mal nicht. Steinmetzmeisterin Jennifer Schraut fährt mit mir in luftige 40 Meter Höhe. Die Aussicht ist atemberaubend. Wir schauen über die Dächer der Mainzer Altstadt. Bei schönem Wetter kann man sogar die Skyline von Frankfurt sehen. Hier oben am westlichen Vierungsturm des Doms entdecken wir viele uralte Inschriften im roten Sandstein.
Also man findet hier tatsächlich vor allem im gotischen Bereich viele Steinmetzzeichen noch aus damaliger Zeit. Ja, die alten Steine, wenn sie reden könnten, würden wahrscheinlich viele Geschichten erzählen. Brände, Bombeneinschläge, gerade der Zweite Weltkrieg.
All das hat schon seine Spuren im Material hinterlassen. Ein Teil der Steinmetzarbeiten ist die sogenannte Vierung, das heißt beschädigte Sandsteine am Mauerwerk austauschen.
Wir haben jetzt alle Fugen geöffnet, haben jetzt auch schon mit dem Steinaustausch begonnen. Von oben runter sind wir jetzt im Moment an der Romanischen Galerie angekommen, auch ein sehr sensibler Bereich. Teile, die schon 800 Jahre hier überdauert haben.
Und wie bildet man einen 800 Jahre alten Mauerstein nach? Tja, eigentlich wie im Mittelalter mit Steinmetzhammer und
Spitzeisen, Prelleisen, Schariereisen, Schlageisen. Im Endeffekt arbeiten wir wie die Leute vor ein paar hundert Jahren.
So klingt das, wenn Jennifer Schraut eine sogenannte Kreuzblume aus rotem Sandstein nachbildet und formt. Das Ding ist hoch wie eine Kommode und wiegt mal locker 800 Kilogramm. Okay, den Drucklufthammer hatte man vor 500 Jahren noch nicht. Kollege Kilian Zienke bildet in der Werkstatt der Dombauhütte gerade eine Säulenbasis nach.
Weil die alte Substanz leider so zerstört war, dass wir sie nicht mehr retten konnten und machen jetzt nach dem alten Vorbild einfach eine neue Säulenbasis, die dann oben später wieder eingesetzt wird.
Auch der helle Kalkstein, zum Beispiel an den Flankentürmen des Doms, muss regelmäßig ausgebessert werden. Der kommt direkt aus der Region, aus der Nähe von Kirchheim-Bolanden.
Jetzt haben wir einen rot-weißen Sandstein. Hier sieht man noch ein paar Sandeinschlüsse. Die sind da ein bisschen bröcklig, da muss man auch mit den Eisen ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu tief kommt und sich darin verhakt.
Viel Geduld müssen die Steinmetze bei ihrer Arbeit mitbringen. Für so eine Säulenbasis braucht der Experte schon mal knapp 2 Wochen. Der spektakuläre Austausch der Turmspitze des Doms vor 9 Jahren war monatelange Arbeit am Sandstein.
Ich habe das Zierwerk gemacht oben, also die Flammenvasen, einen der Engelsköpfe und war mehr für die bildhauerischen Arbeiten oben dann zuständig.
Wind und Wetter haben dem über 1000 Jahre alten Bauwerk zugesetzt und genau deshalb gibt's immer was zu tun. Die Steinmetze sorgen dafür, dass der Mainzer Dom auch in Zukunft noch steht und rötlich leuchtet.
Einfach ein schönes Gefühl, irgendwie zu so einem großen Bauwerk etwas beizufügen.
Spaß an der Arbeit macht, dass man am Ende des Tages sehen kann, was man getan hat.
Gesunde Ernährung ist wichtig, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem schadet allzu hoher Fleischkonsum der Umwelt. Beides ist eigentlich unstrittig, doch bei den Konsequenzen daraus scheiden sich die Geister. Konkret beim Beschluss des Freiburger Gemeinderats diese Woche, in Kita und Schulmensen nur noch vegetarisches Essen anzubieten. Thomas Wagner hat dazu diese Meinung.
Es ist noch keine 10 Jahre her, als sich die Grünen im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 Hohn und Spott aus der ganzen Republik aussetzten. Sie forderten nicht mehr und nicht weniger als einen Veggie Day, also einen Tag in der Woche, an dem in öffentlichen Kantinen und Mensen nur vegetarisches Essen hätte angeboten werden dürfen. Ergebnis seinerzeit lauter als Empörung und schnell war die Idee wieder vom Tisch. Nun gibt es den wesentlich weiterreichenden Beschluss des Freiburger Gemeinderates. 5 Veggie Days pro Woche mit ausschließlich fleischloser Kost an allen Kita- und Grundschulmensen. Damals wie heute die gleiche Reaktion, Empörung vom Elternbeirat bis hin zum Landwirtschaftsministerium. Um es vorwegzunehmen, diese Einwände sind berechtigt und das aus mehreren Gründen. Erstens, vegetarische Ernährung ist eine Lebenshaltung, mit der viele eine Ideologie verbinden. Problematisch wird es, wenn diese ideologisch geprägte Grundhaltung per Beschluss ausgerechnet Grundschul- und Kita-Kindern aufoktroyiert wird. Geht gar nicht. Zweitens, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht hat der Freiburger Beschluss ein Geschmäckle. Immer wieder weisen Experten darauf hin, dass fleischliche Eiweiße wichtige Ernährungsbestandteile sind, gerade in der Wachstumsphase eines Kindes. Und schließlich drittens, begründet wird die Freiburger Entscheidung auch damit, die Kosten für das Schul- und Kita-Essen zu senken. Und da müssen nun alle Alarmglocken läuten. Denn, so zeigen es Untersuchungen, je höher der Kostendruck auf Mensaküchen, desto ungesünder das Essen. Zutaten, die satt machen, statt Zutaten, die gesund sind. Will man das wirklich? Und dennoch hat der Freiburger Beschluss auch sein Gutes, indem er auf ein Problem aufmerksam macht. Es wird zu viel Fleisch gegessen in Deutschland. Nur, dies per Verordnung zu ändern, ist der falsche Weg. Aufklärung statt Bevormundung. Dieses Rezept würde besser munden.
Thomas Wagner kommentierte den Freiburger Gemeinderatsbeschluss, Kita- und Schulkindern nur noch vegetarische Mahlzeiten anzubieten. Das war SWR aktuell mit Nela Fichtner.